Auch von meiner Seite. Herzlich willkommen heute Morgen im Kreis der Auserwählten, der Heiligen und Geliebten, der Wertgeschätzten. Fühlst du dich dazugehörig oder geht's dir so wie mir? Von Minderwertigkeitsproblemen geplagt. Und ich denke, ich bin da durchaus mit den Jüngern auf einer Linie. Denn auch sie hatten damit zu kämpfen, was bin ich eigentlich wert? Hast du diese Frage dir schon einmal gestellt? Interessiert dich, wie du auf andere wirkst? Welchen bleibenden Eindruck du anderen gegenüber hinterlässt? Vielleicht bist du auch geplagt von Minderwertigkeitskomplexen. Wer bin ich? Was kann ich? Wer liebt mich? Ich habe dazu eine Stelle im Lukas-Evangelium gefunden, im 9. Kapitel, der Vers 46, ein kurzer Vers. Es kamen auch ein Gedanke unter sie, welcher unter ihnen der Größte sei. Ich habe hier ein Zeugnis.
Kannst du es lesen?
Zeugnis für Frühschwimmer. Ein Seepferdchen habe ich.
Im Bildblatt. Im Bildblatt.
Aber da sagt er Seepferdchen. Das ist ja schon, wenn man ins Wasser fällt und zum Ufer zurückschwimmt, hat man ein Seepferdchen. Nein, eine Siegerurkunde von meiner ältesten Tochter Andrea mit 983 Punkte verliehen in Anerkennung ihrer sportlichen Leistung. Auch das habe ich dabei. Es ist nicht so, dass wir nichts sind. Wir haben Scheinchen und Papiere. Aha, sehr gut. Mit denen wir uns auszeichnen können. Und vielleicht darf ich das mal ein bisschen weiter, so schon angenehmer. Die Frauen, denke ich, gehören meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu. Denn die fragen sich auch, wie wirke ich? Wie komme ich an? Sie stehen immerhin länger vorm Spiegel, das ist statistisch nachgewiesen. Sie kleiden sich eleganter, die Modehäuser sprechen eine eigene Sprache. Sie sind öfters beim Friseur als die Männer. Und die haben ja übrigens auch mit zunehmendem Alter weniger zu frisieren. Wie ginge es dir, wenn du von Friseur kommst und dein Partner gibt dir einen Tipp mit folgendem Ratschlag? Bei deinem Gesicht sollte wenigstens der Haarschnitt gut aussehen. Ich muss zugeben, ich kam vom Friseur und hatte nicht gescheitelte Haare, sondern einen Mackie-Haarschnitt, kennt ihr? Stoppelhaarschnitt. Und da sagte dann eine gute Bekannte, die auch heute hier ist, bei deinem Haarschnitt, Hartmut, muss wenigstens die Frisur gut aussehen. Sie hat es so nicht gemeint, sie bedauert das bis heute, aber ich brauche das einfach fürs Predigen, versteht ihr? Phishing for Compliments. Ich glaube, das kennt ihr auch. Wir sind darauf aus, irgendwo doch etwas Positives vom Gesprächspartner zu hören. Und ich frage mich, wer entscheidet eigentlich über den Wert des Menschen? Ich gehe noch weiter zurück, über den Wert eines, und das betrifft uns in unserer Gesellschaft ganz massiv, wer entscheidet über den Wert eines ungeborenen Menschen? Und da merkt mir das eine peinliche Stille im Raum, weil das unterschiedlich bewertet wird. Ein ungeborener Mensch. Wann ist der Mensch ein Mensch? Wir wissen, wann der Mensch kein Mensch mehr ist. Nach seinem letzten Atemzug rein in die Kiste und ab in die Erde. Wer entscheidet über den Wert eines Sterbens? Denn wenn er im Sterben liegt, geht es nach Nützlichkeit, nach überflüssig oder zu teuer für die Pflege in unserer Gesellschaft? Und wer möchte nicht wissen, wie er bei seinen Mitmenschen im Chor steht? Wenn du zum Beispiel zu hören kriegst, nein, Hartmut, heute gibt's nicht deinen geliebten Milchreis. Michael kommt doch zu Besuch. Ah ja, gut. Das spürt man einfach. Es gibt Unterschiede. Ich sitze im Wohnzimmer, da fliegt doch die Tür auf. Eins unserer Kinder fragt lauthals, keiner da? Wo ist denn Mama? Bin ich ein Niemand, ein Nichts? Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Du beginnst spätestens über deinen Wert in der eigenen Familie nachzudenken. Wer ist dir eigentlich wichtig? Wer unentbehrlich? Und da wird eine alte Volksweisheit wieder lebendig. Die älteren Herrschaften kennen diese. Eine Mutter kann eher zehn Kinder ernähren, als 10 Kinder eine Mutter. Und sagen dir deine Kinder eigentlich, wie schön, dass es dich gibt? Oder sagen es die Eltern wenigstens ihren Kindern? Oder heißt es nur, schon wieder eine 5 mit nach Hause gebracht? Aus dir wird nie was. Furchtbar. Selbst die Jünger, ich habe es ja gerade gelesen, stritten sich. Wer ist denn eigentlich der Größte im Himmelreich? Und immerhin, diesmal ging es ja auf einer geistlichen Ebene. Sie waren schon nicht mehr auf dieser Welt. Nein, sie haben schon weitergedacht. Im Himmelreich. Wer wird dort der Größte sein? Ich, ehrlich gesagt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Nein, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich nicht dran klingeln. Ich habe zu viel von Paulus gelesen, zu viel von Petrus gelesen, von Stephanus, der festhielt mitten in dem Steinhagel und hat gesagt, ich sehe den Himmel offen, des Menschensohn stehen. Wer kann so in seinem Glauben heimgehen? Nein, da wage ich nicht dran zu denken, wer ist der Größte im Himmelreich? Und sie interessieren sich zwar eben für die himmlischen Werte, aber auch da ist die Versuchung nahe, sich zu messen, sich zu vergleichen. Welchen Wert habe ich noch als Mutter oder als Vater in den Augen meiner Kinder, falls ich mal allein zurückbleibe oder dann chronisch krank und hilfsbedürftig bin? Plötzlich können die Eltern eher eine Belastung als eine Bereicherung darstellen. Spätestens am Ende des Lebens, dann stellt sich heraus, was war ich, was warst du eigentlich deinen Angehörigen, deiner Gemeinde oder deinem Arbeitgeber wert? Ein erheblicher Kostenfaktor tritt mit dem Ableben eines geliebten oder ungeliebten Menschen auf. Für die Beerdigung fallen in der Regel Bestattungskosten in Höhe von, das wisst ihr vielleicht besser, ich hatte hier mal 3.000 stehen, da haben sie gesagt, da kriegst du keinen Menschen unter die Erde. Ich sage, was? Ja, und dann ging das hoch bis 8.000 und da reicht es noch nicht. Das kann noch teurer werden. Eine Bestattung. Also bloß kein Beerdigungskaffee, das können wir uns schon mal sparen. Nur eine ganz kleine Feier im engsten Familienkreis, gern auch eine Feuerbestattung, da sparen wir noch einmal unser Geld. Und da habe ich mit meiner Frau abgemacht, so will ich nicht beerdigt werden. Dann nimmst du einen Kredit auf. Ich habe das alles erlebt. Nach einer Beerdigung, ein wertvoller Mensch, ja, wir gehen nach Hause jetzt alle, es gibt da nichts. Man fragte sich so peinlich, ich sage, keine Zusammenkunft mehr. Nein, es war es nicht. Ich habe andere Beerdigungen erlebt, da saß man dann hinterher noch zusammen, man hat sich gefreut an dem Leben dieses Menschen, dass er unter uns war, man hat Erfahrungen ausgetauscht. So können Beerdigungen ein deutliches Zeugnis sein für die Liebe Gottes zu diesem Heimgegangenen. Und ich denke, da sollten wir wirklich nicht einfach eine Feuerbestattung auswählen und sagen, so wurden auch früher schon die Heiden verbrannt und heute noch in Indien und so will ich auch ratzfatz weg, schnell entsorgt werden. Nein, unsere Beerdigung sollte ein Lobpreis Gottes sein über dein Leben. Ja, Amen, siehst du, eine stimmt mir zu. Wir gründen einen Verein für christliche Beerdigung. Du fragst dich vielleicht auch, mir ging es so, welches Denkmal wird mir gemeißelt, welches imaginäre Bild, welchen Eindruck hinterlasse ich bei meinen Kollegen, bei meinem Chef oder bei meiner Chefin? Auch da gab es einen Abschied, ein paar Meter weiter hier, ich war ja bei der Behörde beschäftigt. Und andere haben dann so spärlich dann ein paar Kekse auf den Tisch gestellt. Ich habe mich so geärgert über die Kollegen und über den Chef und so, da mache ich nichts, da gehe ich einfach. Ich sage, nein, das ist die Chance. Herr Ulrich, was machen Sie eigentlich im Ruhestand? Sie waren ja hier so aktiv. Ja, toll, hört sich das an. Sie waren ja fast unentbehrlich. Ich will Ihnen mal was sagen. Wir haben in unserem Bezirk, in dem ich tätig bin, und zwar ehrenamtlich, haben wir 200 Hotels. Wir haben 1000 Pflegeeinrichtungen. Wir haben hier ein Gefängnis, das wir besuchen wollen. Wir haben hier Arztpraxen, die ich mit meiner Frau zusammen besuchen werde. Und was machen Sie da? Ich sage, da mache ich das Einzige, was man wirklich dauerhaft tun kann und was viel Freude bereitet. Wir bieten den Menschen das Wort Gottes an. Wir gehen in die Schulen und stehen vor Schulklassen. Ach ja. Und wenn Sie wissen wollen, was in diesem Wort Gottes steht, was ich verteile. Ich habe hinten am Ausgang einen Karton stehen, da stehen meine Kinder oder meine Frau. Da können Sie gerne sich eins geben lassen. Und hinterher fragte ich meine Frau, hat sich denn da jemand gebückt? Ja, sagt sie, ja, ganz viele wollten wissen, was verteilt der Herr Ulrich. Und mein Gebet ist, Herr, oder soll ich sagen mein Glaube, dein Wort kommt nicht leer zurück. Amen. Und es wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Und ihr habt eine große Verantwortung, ihr Lieben. Wir haben gesät und die anderen haben geerntet. Wenn ihr ernten wollt, dann betet bitte für die Gefangenen in der JA. Denn dort wurde das Wort Gottes verteilt. Dort sind Pastore, die es auf dem Herzen haben, dass diese jungen, verirrten Menschen, die irregeleitet wurden, oft schlimme Hintergründe haben, Elternhäuser, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. Ihr Wert ist auf der Sozialskala ganz, ganz unten, versteht ihr? Aber wir wollen raushören, wer verleiht uns Wert? Ist es die Gesellschaft? Sind es die Eltern? Ist es der Ehepartner? Ja, wie wirst du gesehen von deinen Mitmenschen? Und ich könnte hier jetzt mal so ein paar Schulnoten anführen. Ihr kennt Schulnoten? Welches ist die schlechteste? Wie heißt die? Sechs, ja, sechs. Und das wird aber fein umschrieben mit ungenügend. Das ist nicht so hart. Denn sechs, das kennen wir. Sechs, Ulrich, setzen heißt versagt. Eine Niete, eine Null oder eine Fünf. Das ist übertragen mangelhaft. Ah, da sind Mängel. Wie groß die sind, schon erheblich. Wenn du eine 5 kriegst, hast du erhebliche Mängel. Nein, das wird mit mangelhaft umschrieben. Und dann kommt ausreichend, das ist die Note 4 und so weiter. Und da habe ich gedacht, Wertschätzung. Mach doch mal bitte jetzt den Selbsttest. Du begegnest, jetzt wäre ich ganz ehrlich, du begegnest von der Arbeit, kommst nach Hause deiner Frau. Wie ist die Begegnung? Ich habe hier etliche zur Auswahl. Wegsehen und abwenden. Na Mensch, du bist der Mann. Ah, ich kann die nicht sehen. Ist die tatsächlich zu Hause? Ich dachte, ich wäre allein zu Hause. Das ist ungenügend. 6 Sätzen. Oder gar keine Reaktion. Nach dem Motto, geh mal zur Seite, du stehst im Wege. Furchtbar, das ist ja mangelhaft. Oder guten Tag. Da sag mal, das ist der Ehepartner, das ist ausreichend, höflich, mehr nicht. Oder handschlaggebend. Wir haben uns doch heute Morgen schon gesehen, wieso gibst du mir jetzt die Hand? Ja, das ist befriedigend. Eigentlich gehört es mindestens da rein, die Note 2. Und das ist eine Umarmung. Und jetzt geht es wirklich nur, denke ich, um Ehepartner. Nee, du bist ja biblisch bewandert. Du kannst sagen, richtig oder falsch. Note sehr gut ist, Harald, was?
Die herzliche Umarmung. Herzliche Umarmung und ein Schmerz.
Bruderkuss, bitte. Bruder. Ich suche mir nicht die schönste Schwester aus und sage, es steht in meiner Bibel. Nein. Wir wollen ja biblisch bleiben. Ich muss hier bleiben. So. Und da merken wir, im Umgang miteinander, da kannst du deine Nachbarn einsetzen, wenn der dich sieht, oh, du liebe Zeit, dann wendet der sich ab. Oder ob dir nur die Hand gereicht wird, guten Tag, das ist höflich. Aber erst, wo du merkst, es ist ein Wiedersehenstreffen, eine Freude. Ja, und unter Partnern und auch unter den Brüdern habe ich das schon gesehen, im Osten ist das üblicher, da gibt man sich einen Wangenkuss. Das ist also ein Ausdruck von Wertschätzung. Da sagst du, bei Judas war das anders. Ja, stellt euch das vor. Und Jesus spricht ihn an und hat er gesagt, Freundchen, Freundchen. Oder hat er nicht gesagt, mein Freund, verrätst du mich mit deinem Kuss. Auch ihn hat er noch mit einbezogen. Ja, und ich denke, ich habe ein Beispiel ziemlich aktuell mitgebracht. Das möchte ich euch mal vorlesen. Ich habe das fast nicht glauben können. Jäger erschießen versehentlich zwei Jungwölfe. Ach, das ist die falsche Seite, Entschuldigung. Der Präsident und seine Sucht. Wer hat eine Ahnung, um welchen Präsidenten es geht? Ganz aktuell. Amerika. Joe Biden. Hunter Biden ist sein Sohn. War ganz unten. Wochenlang verbarrikadierte sich der Sohn von Joe Biden in einer Wohnung in Washington und trank eine Flasche Wodka nach der anderen. Er verließ das Apartment nur, um sich zum Kiosk auf der anderen Straßenseite zu schleppen. Manchmal konnte er nicht warten, bis er die paar Meter zurück war in seiner Wohnung, sondern nahm unterwegs einen Schluck. In diesem Stil trank ich täglich 12 bis 16 Stunden lang. Sein Vater, Joe Biden, war zu jener Zeit US-Vizepräsident. Mit kleinem Sicherheitsaufgebot kam er in die Wohnung und weigerte sich zu gehen, bis Hunter einwilligte, Hilfe zu suchen. Es war nicht der einzige Absturz in Hunter Bidens Leben und auch nicht der tiefste. In seinen Memoiren mit dem Titel Beautiful Things, die gestern in den USA veröffentlicht wurden, am 13. April diesen Jahres, da berichtet der Sohn von seinem Kampf mit Alkohol, von Drogen, Therapien, immer neuen Rückfällen, von den schweren Schicksalsschlägen in seiner Familie und im Verhältnis zu seinem Vater. Bis dahin ein Sohn, der in Alkohol und in Drogen abgestürzt ist. Liest man hier und da, kommt immer wieder vor, in der Zeitung wird es knapp beschrieben. Jetzt musst du langsam die Luft anhalten, es geht weiter. Das Leben der Bidens ist geprägt von privatem Kummer. Hunter ist ein Sohn aus Joe Bidens erster Ehe. Bidens Ehefrau Nelia, die Tochter Naomi, kam 1972 bei einem Autounfall ums Leben. Hunter und sein Bruder Beau wurden verletzt. Joe Biden erzog die beiden allein, bis er seine heutige Frau Jill kennenlernte. Trotz des Verlustes der Mutter und der Schwestern spricht Hunter Biden von einer fast idyllischen Kindheit im Dreiergespann mit seinem Vater und seinem Bruder, umgeben von einem großen Familienclan. Dennoch begann Hunter Biden schon in der Highschool ernsthaft zu trinken. Später wurde er einem echten Alkoholiker. Erst ein funktionierender, nicht mehr funktionierender, später ein nicht mehr funktionierender. Die Sucht zertrümmerte seine erste Ehe. Als 2015 die nächste Katastrophe passierte, riss es Hunter Biden den Boden unter den Füßen weg. Sein Bruder Beau starb im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor. Ich habe mich nie so einsam gefühlt nach Beaus Tod, schreibt Hunter Biden. Die Alkoholexzesse gingen weiter. Hunter driftete in eine Cracksucht ab, strauchelte durch das Land auf der Suche nach Stoff, umgab sich mit zwielichtigen Gestalten aus dem Drogenkonsum. Crack war mein neuer bester Freund. Und jetzt kommt der Satz, deshalb lese ich euch das vor. Das steht in der Zeitung. NDZ, 9. April 2021. Sein Vater habe ihn nie im Stich gelassen. Er gab mich nie auf. Er wies mich nie ab. Er urteilte nie über mich. Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, was der hinter sich hat. Seine erste Frau durch einen Unfall verloren, dazu seine Tochter. Zwei Söhne. Einer stirbt an Hirntumor, der andere ist abgestürzt. Und dann kommt diese Aussage und da habe ich gesagt, das ist ein Beispiel für die Liebe Gottes. Er wies mich nie ab, er gab mich nie auf. Was ist dein Leben wert? Und jetzt musst du einen Perspektivwechsel vornehmen, weg von deinem horizontalen Umfeld, was du siehst, was du wahrnimmst, was du erlebst von deinen Mitmenschen, sondern jetzt geht es in der entscheidenden Frage darum, wie sieht dich dein Schöpfer, der dich nie im Stich lässt, der mit dir geht, auch durch das finstere Tal. Psalm 23, erinnerst du dich? Von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mir. Psalm 139. Es sind Aussagen, die uns erstarren lassen, dass wir sagen, und wir sind so bockige Kinder und sagen, nein, das mache ich nicht. Ich handle so, wie ich will. Ein lieber, guter Freund, Philipp Mickenbecker, mal Handzeichen, wer kennt Philipp Mickenbecker? Ja, so ein paar Fans gibt es. Der junge Mann, 23 Jahre, seit Jahren leidet er an Krebs. Er ist jetzt die Tage heimgegangen, hat vorher auf YouTube Interviews geführt und hat von seinem Glauben an Gott, von seiner Hoffnung, wenn er stirbt, dass er in den Himmel kommt, erzählt. Er hat 1,6 Millionen Aufrufe gehabt, allein auf YouTube. Junge Menschen waren total begeistert, wie kann man glauben? Und dann hat er gezeigt, wie der Krebs seinen Brustkorb zerfressen hat. Er sagt, bitte schaut weg, es kann nicht jeder ertragen. Er hat so offen mit seiner Krankheit gearbeitet, er hat gesagt, und gleichzeitig berichte ich, ich bin so fröhlich in meinem Gott, wenn ich heimgehe, geht es mir besser. Wenn ich hier bleibe, will ich noch weiter meine Abenteuer mit meinem Bruder, er ist ein Zwillingsbruder, erleben. Und da sage ich, Gott, wie kannst du sowas zulassen? Wir haben um Heilung gebetet, wir haben gesagt, Herr, mach diesen Mann gesund, damit alle Welt erfährt, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott hat ihn zu sich gerufen. Und ich habe einen Satz dazu geschrieben, der steht nicht in der Bibel. Und ihr könnt das mitnehmen, zu Hause drüber nachdenken und sagen, so ein Irrsinn. Nächstes Mal, wenn er kommt, sage ich ihm das. Der Satz lautet, Gott lässt Dinge zu, die er hasst. Oder glaubst du, er freut sich, wenn du leidest? Wenn du beschränkt bist, eingeschränkt. Wenn du bedrückt wirst. Wenn du dem Terror deiner Mitmenschen ausgesetzt bist, die kein gutes Wort an dir lassen. Gott lässt Dinge zu, die er hasst, damit er die erreicht, die er liebt. Amen. Damit er die erreicht, die er liebt. Und das ist so, wo man sagt, warum passiert das? Gott hat manchmal nur diese Möglichkeit, über ganz viel Schwierigkeiten das Herz eines Menschen zu erreichen und will, ich möchte, dass du das ewige Leben erfährst und beginnst. Und das ist heute Morgen für mich die alles entscheidende Frage, die Lösung auf alle unsere erfahrene, mehr oder weniger Geringschätzung, die man hier und da erlebt. So ein Schlag ins Gesicht, wie kann das sein? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und sagst, mir geht's blendend. Wo ich bin, ist die Mitte. Wo ich bin, ist vorn. Tja, richtet euch nach mir und dann geht's euch auch gut. Ja, solche Blender, sage ich dazu, denn das Lebensende ist ja noch nicht gekommen für solch einen Menschen. Weiß keiner, aber Gott weiß es. Und wohl dem Demütigen, sagt Gott, schenkt er Gnade. Dem Aufrichtigen lässt er es gelingen. Wenn das dein Lebensprinzip ist, darfst du getrost nach vorne schauen in die Zukunft. Die Lösung ist einfach für mich heute Morgen und jetzt gut nachdenken. Habt ihr noch diese Zensuren von 1 bis 6 so in Erinnerung? Note 6 war ja furchtbar. Abwenden, den sehe ich. Stell dir vor, da kommt ein Mann jetzt rein, Jesus. Vorstellung. Wir haben ja Vorstellungsvermögen, richtig? Da kommt Jesus die Tür rein. Meine Frage ist, wie würde dich Jesus wohl heute Morgen persönlich begrüßen? Hi. Ach ja, ich sage nochmal, willkommen, freue mich, dass ihr da seid. Wie würde Jesus dich persönlich begrüßen? Hast du die Eins noch in Erinnerung? Harald weiß es noch. Die herzliche Umarmung. Er würde dich drücken und dir einen Kuss auf die Wange geben. Kannst du das dir vorstellen? Jesus sucht deinen Platz auf. Wieso den? Ich sitze viel näher dran. Gönnst du das, dass er zuerst zu einem Menschen geht, der 38 Jahre lang krank lag am Teich Bethesda und spricht zu diesem Mann, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf und war geheilt und alle waren entsetzt. Auch die Kranken, die da waren, wieso ich nicht? Jesus sieht die Not und sieht das Elend. Als er die Witwe sah, die ihren einzigen Sohn beerdigen musste, sieht er die Sargträger und er hielt den Sarg an und sagt, steht still. Und er gab der Witwe den Sohn lebendig wieder zurück. Er sah. Als er Jerusalem sah, er hat Augen im Kopf. Kein blinder Pharisäer, so diese Richtung, steht nicht in der Bibel, geht nicht. Er sah Jerusalem und hat geweint. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Und das ist ein Beispiel für die Herzenshärtigkeit unserer Mitmenschen und deins hoffentlich nicht, wo er sagt, ich habe so oft zu deinem Leben in dein Herz hineingesprochen. Wann antwortest du mir? Ich bin heute Morgen hier, Kraft des Heiligen Geistes, übrigens ist er unter uns, nur mal so viel nebenbei bemerkt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist er da. Und ich hoffe, du hast gesagt, ja, ich freue mich, dass du da bist. Auch in meinen Brüdern und in meinen Schwestern, die rechts und links vor mir sitzen. Sehen ein bisschen komisch aus, haben wir drüber nachgesprochen, ich hatte ja auch mal einen Mäcki und so weiter. Nein, schau nicht aufs Äußere, sondern schau auf das Herz und sag, danke Herr, du hast auch mich auserwählt. Und dieser unsichtbare Gott, der dir das Leben geschenkt hat, der Urheber unseres Seins, er wird dich einmal fragen, wie bei dem Hauptmann zu Köpenick, ein in der Uniform eines Hauptmanns verkleideter Vorbestrafter. Der hatte eine schlimme Vergangenheit. Dann hat er irgendwo sich so aus dem Altwarentrödel eine Hauptmannsuniform gekauft, kam daher und merkte mit mal, er wurde gegrüßt, die Soldaten blieben stramm stehen und er dachte, hey, ich habe hier mit mal eine großartige Wirkung in meinem Umfeld. Ja, was macht er in der Uniform hat er dann, als die Stadtkasse von Köpenick am 16.10.1906 ausgeraubt und wurde daraufhin aber zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Wo wir so drüber lachen, Hauptmann von Köpenick, vielleicht schon mal gesehen, Lustspiel, kann man sagen, nach einer teilweise wahren Begebenheit. Und in diesem Theaterauszug gibt es folgenden Dialog mit seinem Schwager. Und wenn dich dann, das sagt der Schwager, wenn dich dann der liebe J fragt, und ich spreche jetzt mal so ein bisschen berlinerisch, haben wir einen Berliner hier, dann kann er das hier ablesen, das ist dann besser. Ich mache es mal nach. Wenn dich dann der liebe J fragt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Dann antwortet der Hauptmann von Köpenick, nichts habe ich gemacht. Fußmatten habe ich gemacht und auf die haben sie rumgetrampelt. Seht ihr, und jetzt wisst ihr, wofür die Fußmatten da sind. Aber wenn ihr diese Fußmatte seht, ich habe die original aus dem Kellerhals hochgeholt und da ist Drahtgeflecht drin und so eine Fußmatte, wozu ist die da? Wenn Harald zu Besuch kommt, lege ich die auf den Tisch und sage, Harald, dein Kaffeegedeck haben wir. Schwachsinn. Diese Fußmatte ist dafür da, um den Dreck abzutreten, damit ich die Wohnung nicht unnötig beschmutze. Ein Fußtreter. Habt ihr vielleicht jetzt so einen gedanklichen Vergleich? Fußmatte. Wer war deine Fußmatte? Wer hat dir den Dreck abgenommen? Wer hat auf dir rumgetrampelt? Ich sage dir, die Fußmatte war Jesus. Auf den wird bis zur Stunde rumgetrampelt. Das war ein religiöser Spinner. Der hat sich nur was eingebildet. Es war ein politisch Verfolgter. Er würde heute Asyl bekommen und viele, viele gute meinende Ratschläge. Nein, die Fußmatte für uns ist Jesus Christus geworden. Er hat die Schuld auf sich genommen. Gott hat sie auf ihn geladen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Das gehört dazu. Vielleicht bist du auch eine schöne Fußmatte. Ist ein bisschen schicker, ne? Aber Fußmatte bleibt Fußmatte. Und wenn dich dann der liebe J fragt, was hast du gemacht mit deinem Leben, dann musst du antworten, Fußmatten habe ich gemacht. Und auf die haben sie rumgetrampelt. Stell dir vor, das war das Leben des Hauptmanns von Köpenick. Im Knast und dann immer drauf. Ein Habenichts. Und da muss man sagen, das war ein Leben, das war nicht im Plan Gottes. Die Antwort Gottes wird lauten, hört mal zu, dann wird Jott dir sagen, dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Dass du einfach nur so ein Fußabtreter bist, sondern dass du etwas bist zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Bibelstelle wirst du wissen, Epheser 1, Vers 6, Vers 12 und Vers 14, könnt ihr euch aufschreiben. Dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wenn du deinen Mund aufmachst, sagst, aber das ist ja unglaublich, was sie erzählen. Haben sie das wirklich mit Gott erlebt? Ja, das durfte ich dankbar in meinem Leben so erfahren. Er hat mich durchgetragen. Er blieb an meiner Seite. Er hat mich gesegnet. Er hat auch in schweren Tagen mir Kraft gegeben, durchzuhalten. Dafür habe ich dir das Leben geschenkt, dass du etwas bist zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Der Mensch ist nichts. Und damit bin ich auf Seite 4 und auch gleich zu Ende. Die, die Gott lieben, kamen nicht in die Katastrophe. Henoch wurde entrückt, weil er ein göttliches Leben führte. Noah und seine Familie, die Flut drohte, die Sintflut. Noah sollte in die Arche gehen, Gott schloss die Tür und 8 Seelen wurden gerettet. Wir leben in der Endzeit, ihr Lieben, und es ist wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten und sagen, Herr, du kommst bald. Du wirst dein Volk nach Hause holen, bevor hier die Katastrophen über diese Erde ergehen. Nachzulesen in der Offenbarung. Ich habe da keine Lust drauf, die Offenbarung 4 bis 17 zu lesen. Die ersten 3 für die Gemeinde, die letzten 3 im Himmel. Und dazwischen das, was passiert, wenn die Kinder Gottes nicht mehr auf dieser Welt sind. Ja, die Jünger erhielten den Auftrag, lehrt alle Völker. Deshalb ist das Evangelium in die ganze Welt gegangen. Und mit der wunderbaren Botschaft, und damit fange ich jetzt die zweite Predigt an, müsst ihr jetzt nochmal neu auflegen. Jetzt kommt Römer 8, 35 bis 39 und das nehmt ihr bitte mit nach Hause. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, unseres Heilandes. Kannst du das für dein Leben auch persönlich in Anspruch nehmen und sagen, Herr, daran halte ich fest. Weder Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet und so weiter und so weiter. Aber wir überwinden weit um deswillen, der uns geliebt hat. Liebes Herz, wenn Jesus hier reinkommt, darfst du dir sicher sein, er geht auf dich zu und fragt, wie kann ich dir helfen? Was wünschst du? So kannst du ins Gebet gehen und sagen, Herr, du hast ein noch größeres Herz als Joe Biden, der seinen Sohn nie aufgegeben hat, obwohl er ihn schwer enttäuschte, obwohl er sehr darunter litt. Und auch Gott leidet unter einer gottlosen Gesellschaft, die ihn einfach ausklammert aus ihrer Rechnung. Und er setzt auf dich und sagt, geh du hin und verkündige ihnen die gute Botschaft. Es ist Hoffnung da. Solange wir hier schnaufen und atmen, bis zu deinem letzten Atemzug, gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Ich brauche das ja so sehr, den Applaus. Ihr wisst genau, wie ich leide. Ja. Nein, ich kann das nämlich richtig deuten. Ich kenne das mit diesem Applaus. Und ich gebe diesen Dank, das müsst ihr entschuldigen, den gebe ich gleich weiter. Ich habe für gebetet, ich sage, Herr, ich möchte für Hameln ein Wort haben, das die Leute ermutigt und in diesem Sinne nicht nur ermutigt, nicht nur eine nette halbe Stunde, ein bisschen belustigend und fröhlich und ernst, sondern Herr, dass es sie trifft. Und sie sagt, ich werde es nie vergessen, ist Gott für mich. Wer kann dann wider mich sein? Hab ich das Haupt zum Freund und bin beliebt bei Gott? Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Nun weiß und glaub ich's fest, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Helfer sei. Danke, Uschi. Amen. Der Herr mit euch weiterhin.